Ja, ich freue mich hier unter euch zu sein. Heute, wie schon angedeutet ist, gesagt worden ist, ist Ostern, der Tag der Auferstehung. Ich freue mich auch immer, ein leeres Kreuz zu sehen. Jesus hängt nicht mehr am Kreuz und auch nicht im Grab. Und ich habe auch Ostern in Jerusalem verbracht und wunderschön. Ja, heute Morgen möchte ich mit einer Frage anfangen. Was für einen Unterschied macht die Auferstehung in unserem Leben? Eine Geschichte, um die Frage zu klären. Zwei Pastoren sind unterwegs im Auto. Jeder hat ein fünfjähriger Sohn und beide Söhne sitzen hinten. Sitzen? Nö. Der eine, James, steht auf dem Sitz. Es war in der Zeit, bevor Kindersitze im Auto Pflicht waren. Der Fahrer sieht James stehend im Spiegel und sagt dem Vater, und der sagt, James, bitte setze dich. Ja, Papa, aber er bleibt stehen. Ein zweites Mal sagt Papa, James, ich meine es ernst, du sollst mir gehorchen und dich hinsetzen. Ja, Papa, aber er bleibt stehen. Nun sagt der Vater, weil du mir nicht gehorcht hast, wenn wir nach Hause kommen, werde ich die Rute holen und dich richtig bestrafen. Im Nu verschwanden James' Beine und er saß und sagte sogar, ich möchte mich hinsetzen. Was machte den Unterschied? Zuerst dachte James, Papa meint es ernst, aber das dritte Mal wusste er es, Papa meint es ernst. Viele Menschen denken, glauben, ja, Jesus ist der Messias, der Erlöser der Welt und sie werden Christen. Sie denken das, sie glauben die Theorie, aber es macht kaum einen Unterschied in ihrem Leben. Nach der Auferstehung aber wissen sie es und es macht einen großen Unterschied in ihrem Leben. Sie wissen nun, Jesus ist der Herr über Tod, der Herr über alle Schwierigkeiten, der Herr über Satan, alles. Er ist Herr. Es ist Tatsache. Um das zu verdeutlichen, schauen wir einen Jünger Jesu an, der Simon. Ihr kennt die Geschichte. Jesus borgt das Boot von Petrus und spricht zu den Menschen. Können wir die Bibelstelle jetzt sehen? Und ihr könnt es folgen. Jesus borgt das Boot von Petrus und spricht zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Und Vers 8, als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Daraufhin sagte Jesus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen für mich gewinnen. Hier ist der Anfang seiner Nachfolge. Petrus glaubt an Jesus und folgt ihm nach, so wie die meisten von euch. Petrus macht es 3 Jahre lang und da erfährt er alles Mögliche mit Jesus. Er erlebt neue, tiefe Einsichten über Gott. Er erlebt viele Wunder und er macht sogar ein paar Schritte auf dem Wasser laufend. Ne? Und er erlebt auch viel Heilung, auch alles Mögliche. Und er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann passiert Folgendes. In Matthäus 26, 31 bis 35, das können wir jetzt lesen. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr alle von mir abwenden. Denn es steht geschrieben, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinander laufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wieder sehen. Da beteuerte Petrus, wenn dich auch alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Doch Jesus erwiderte ihm, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun, rief Petrus. Auch die anderen Jüngern beteuerten das. Und hier sehen wir, Lieben, die Behauptung, ich verleugne dich nicht. Nie. Nun, bevor wir zu hart mit Petrus umgehen, ihr alle kennt die Geschichte, ich möchte euch eine zweiteilige Frage stellen. Wie viele von euch habt mal dem Herrn versprochen, das tue ich nie wieder, diese Schwäche, diese Sünde, diese Redensart, diese und der zweite Teil, du hast es doch getan. Darf ich sehen, wer hat dem Herrn versprochen, dieses, jenes oder anderes und es doch getan hat? Ja, ich auch. Also es scheint, als ob alle. Also es ist genauso hundertprozentig wie die Todesstatistik. Jeder stirbt, sagt die Statistik, und jeder hat versagt. Das heißt, wir können sein Benehmen nachempfinden. Wir verstehen ihn. Wir sind wie Petrus, du und ich. Wir lesen weiter in Matthäus 26, Verse 96 bis 74. Petrus war immer noch im Hof. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt es laut, ich weiß nicht, von was du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten, der da gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder, und diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann nicht. Nächste Folie. Kurze Zeit später kamen einige von den Leuten, die im Hof standen, und sagten zu Petrus, natürlich gehörst du zu seinen Freunden. Dein Dialekt verrät dich. Der Dialekt verrät immer, woher man kommt. Das wissen alle Schwaben und Bayern und alle, ne? Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Mensch nicht, und ein paar andere Worte, die ich nicht wiederholen möchte. In diesem Augenblick krähte ein Hahn, und Petrus dachte an, was Jesus ihm vorher gesagt hatte. Und da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich. Petrus leugnet und sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Ein zweites Mal leugnet Petrus wieder und schwört unter Eid vor Gott, ich sage die Wahrheit, ich kenne den Mann nicht. Und ein drittes Mal fängt er an zu fluchen und zu schwören. Jedes Mal ist die Verleugnung stärker, schlimmer. Und in diesem Augenblick kräht ein Hahn. In Lukas 22 lesen wir, dass in dem Moment Jesus wandte sich um und sah seinen Jünger an. Könnt ihr euch vorstellen, wie Petrus in dem Moment sich fühlt? Was es schlimmer macht, ist, dass das Gesicht von Jesus ist schon gezeichnet. Blutend, mit Fäuste angeschlagen und angespuckt. Und Petrus sieht und hört, wie Jesus verspottet und verhöhnt wird. Petrus sieht dieses blutige, angeschlagene, angespuckte Gesicht von Jesus. Und Petrus schämt sich. Boah, fühlt sich wie das letzte Dreck. Und wir? Vielleicht sagst du, ich habe Jesus nie mit Worten verleugnet. Aber wie ist es mit Taten? Und in Titus 1,16, die Bibelstelle, da lesen wir, zwar behaupten diese Leute, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen. Wie einige von euch wissen, ich gehe regelmäßig im JVA, in einem Gefängnis in Ulm, und im JVA sitzen auch gläubige Christen, deren Leben das Gegenteil von Gott kennen bewiesen hat. Ja, es sind Christen, auch aus Freikirchen, die Betrug und ja, sexuelle Delikte gemacht haben. Und da sind sie, gläubige Christen, die Jesus bekannt haben. Einige haben sogar gepredigt. Ich lerne sie über die 15 Jahre, wo ich regelmäßig hingehe. Ich staune, es gibt mehrere. Da sitzen sie. Und es scheint nicht, als ob sie Christen sind. Beschreibt es nicht auch uns, dass unsere Taten, manchmal sagen wir die richtigen Worte und wir stehen zu Jesus, aber unsere Taten, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander verurteilen, alle diese Dinge, das steckt irgendwie noch in uns. Wie Petrus fangen wir alle begeistert mit Jesus an. Ich gehe davon aus, dass fast alle gläubig sind, oder? Wir haben mit Jesus angefangen. Wir erleben einiges mit ihm. Und dadurch werden wir manchmal übersicher, fast überheblich. Und wir sagen, die Sünde habe ich überwunden. Sie hat keine Macht mehr über mich. Ich bin fest im Glauben. Ja, stark im Glauben. Ich verrate Jesus nicht. Weder in Benehmen noch in Worte. Und dann passiert es doch. Und ach, du merkst, Leute gucken dich an, wieso und ja. Und dann kommen Vorwürfe und so weiter. Was tun? Schauen wir Petrus weiter an. Was erlebte er in den folgenden Tagen, in den folgenden Wochen? Er erlebte die Auferstehung. Er erlebte ein neuer Jesus. Ein Jesus, der den Tod überwunden hat. Er war nicht mehr der Schwache, der auch müde war. Nee, er war ein ganz neuer, auferstandener Jesus Christus. Petrus erlebte den auferstandenen Jesus. Aber zunächst nicht als etwas sehr Erfreuliches. Zuerst bekommt ihr mit, Jesus ist auferstanden. Die Frauen haben es berichtet. Und alle Jünger hören es und können es kaum glauben. Er ist auferstanden? Ja, sagten die Frauen. Sie haben es zuerst die Botschaft bekommen. Ne? Und dann läuft er mit Johannes zum Grab. Johannes schaut rein und er glaubt und er freut sich. Petrus ist nachdenklich. Weil er ist immer noch mit gemischten Gefühlen. Ja und nein, er schämt sich. Ne? Und dann erlebt den Besuch Jesu abends, an dem Tag abends im Raum. Einmal ohne Thomas und dann eine Woche später mit Thomas. Und er ist immer so ein bisschen zurückhaltend, weil er ist voll von Scham und Schuld. Und er möchte sehr gerne, ach, Jesus umarmen und sich freuen, aber Versteht ihr? Wenn man inneren Schuld hat, dann es ist schwer. Und dann erlebt er auch, wie Thomas sich demütigt und glaubt. Und er sieht, wie Thomas, ja, seine Hände, seine Finger in den Wunden da reinmacht und bekennt, ja, zu Jesus, ach, und glaubt. Und alles das ist so wie ein Stich. Glücklich ist Petrus immer noch nicht. Natürlich freut er sich, dass Jesus lebt, aber selig ist er fast depressiv. Seine Feigheit, seine Verleugnung belastet ihn. Frage: Was tut ein depressiver Christ? Ein Christ, der sich schämt. Johannes 21, Vers 3. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Das könnte man auch hier in Überlingen machen. Ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Und sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Boah, nix. Tja, es ist schlimm, wenn man als Christ versagt hat, rückfällig geworden ist und, fast noch schlimmer, die Glaubensgeschwister wissen es. Es ist doppelt so peinlich. Ich habe Schuld mit mir selbst, aber die anderen wissen es und man hat Angst. Ja, was denken die anderen Gläubigen, die Geschwister? Wie viele werden so mit dem Finger zeigen? Ne? Und dann, da ist eine Art von Aufgeben, zu zurückziehen, von ich gehe zurück zum alten Beruf, zum alten Leben. Und ihr Lieben, hier möchte ich eins sagen. Wenn jemand aus euch sich zurückzieht, sei besonders lieb zu dieser Person. Besonders, wenn du weißt, dass da etwas nicht ganz astreines war. Diese Person braucht nicht unsere Verurteilung, unsere Richterei, versteht ihr? Sondern unsere Liebe und Verständnis. Denn wer innerlich sich schämt, weil er Jesus verleugnet hat oder ungehorsam war in einem Bereich, er ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Oder sie, wir sollen sie lieben. Nun, normal ist, oh, ich gehe zurück zum Alten. Und dann passiert das Unbegreifliche, das Unmögliche. Der auferstandene Christus nimmt die Initiative zur Heilung der Seele. Petrus sollte geheilt werden. In Johannes 21, 4, der nächste Vers, lesen wir Folgendes. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Merkt ihr was? Diese Fischwunde war die gleiche wie am Anfang in Lukas Kapitel 5. Am Anfang seines Glaubenslebens und Jesu Nachfolge. Wieso? Weil Jesus ihm sagen wollte: Ja, ich weiß, wie du mich verleugnet hast. Ich habe es gesehen. Wir waren nur ein paar Meter entfernt. Ich habe es auch gehört, weil deine Stimme war sehr laut. Nein, ich kenne ihn nicht. Und mit Fluchen. Ich habe es gehört. Ich habe es gesehen, währenddem sie mich schlugen. Ich verstehe deine Angst, Petrus, deinen Scham. Und wie du dich jetzt sehr, sehr schuldig und unglücklich fühlst. Aber, liebe Petrus, ich bin für dich gestorben und für dich auferstanden. Dein Leben ist nicht vorbei, weil ich auferstanden worden bin für dich. Ihr Lieben, Jesus weiß und versteht alles über uns, über dich und mich. Er kennt uns und der Weg zurück ist zurück zu Anfang. Das hat Jesus vorgemacht mit diesem zweiten Fischwunder. Dann können wir erleben, was Petrus erlebte. Als Petrus und die anderen ans Land kommen, finden sie was? Das Frühstück schon fertig. Und hören die Einladung, hey, kommt hier Jungs und esst. Jesus lädt auch uns ein. Kommt her zu mir, ihr Mühselige. Kommt, isst und freut euch und ruht euch aus mit mir. Aber das ist nur der Anfang des Zurückkommens. Nach dem Frühstück kommt nun die liebevolle, obwohl peinliche Fragerei. Petrus vorher hatte Jesus dreimal verleugnet. Jedes Mal schlimmer als das Mal davor. Und jetzt wird Petrus gefragt, Petrus, liebst du mich wirklich? War diese Frage notwendig? Ja, absolut. Denn echte Befreiung ist nur möglich durch eine ehrliche Begegnung mit sich selbst. Mit genauer Erkenntnis seiner Tat und es ehrlich bekennen. Wisst ihr, ich habe eine tolle Frau. Wir sind erst 26 Jahre verheiratet, aber wir kommen gut zurecht. Ich am schwersten. Und wisst ihr weshalb? Wenn ich mal mich bei meiner Frau entschuldige, es tut mir leid, Kerstin, sagt, für was? Ja, nun, für wie? Ja, sag mir genau, was du falsch gemacht hast. Und das ist mir peinlich. Mal stelle ich fest, dass ich es nicht genau weiß. Und sie will, dass ich es genau sage, weil sie will mir für genau das, was ich gemacht habe, vergeben, verzeihen. Und ich habe von ihr gelernt, die Notwendigkeit, genau zu erkennen, was ich getan habe und das auszusprechen und dann das zu bekennen. Ich kann es nicht bekennen, wenn ich es nicht anerkannt habe. Und in vielen Beziehungen, wir sagen, es tut mir leid, es tut mir leid. Und wenn die Person dir fragen würde, ja, für was, was tut es dir leid? Sag mir genau das. Ich bin sicher, dass viele von uns es nicht wissen würden. Oder wir werden uns schämen oder Schwierigkeiten haben, das zu sagen. Das ist mindestens meine Erfahrung. Und deshalb sage ich, ja, bevor ich das ehrlich bekennen kann, muss ich es erkennen, genau was ich gemacht habe, genau was ich vergeben bekommen möchte. Die nächste Folie zeigt uns der Weg. 1. Johannes 1,9. Ich glaube, viele von euch kennen diese Verse, diese Vers. Wenn wir, du und ich, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus will Petrus befreien. Und Ostern heißt, ja, du kannst total befreit werden durch den jetzt Lebendigen. Liebst du mich? Ja, sagt Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Es ist schwer für ihn zu sagen, ja, ich liebe dich. Er ist nicht hundertprozentig überzeugt. Ein zweites Mal fragt Jesus, liebst du mich? Agape Liebe. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich mag dich. Und dann kommt Jesus runter und sagt, magst du mich? Hast du mich lieb? Und hier schafft Petrus es zu sagen, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich sehr liebe. Jesus wollte Petrus und uns sagen, du darfst versagen und trotzdem mir folgen und dienen mit Kraft. Jesus sagt, ich starb für dein Versagen und weil das nicht ausreicht, und bin auferstanden für deinen neuen Anfang. Die Auferstehung ist neuer Anfang in unserem schwachen Glaubensleben. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir der neue Petrus, voller Mut. In Kapitel 2 war es Petrus, der predigte und sagte, nein, wir sind nicht betrunken, wir sind voll Heiligen Geistes. Und er predigte und Tausende kamen zum Glauben. Im nächsten Kapitel war es Petrus, der sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und gehe. Ah, das ist der Mutige. Und in Kapitel 4 war es Petrus, der bekannte, nur im Namen Jesu ist Heil. Und so könnt ihr durch ein Kapitel nach dem anderen sehen, und das ist ein ganz anderer Petrus. Vor der Auferstehung, es fehlte etwas. Er hat Jesus als Vorbild und er glaubt alles, was er sagt, aber er selbst hatte keine Kraft. Er kriegt es nicht hin. Was machte den Unterschied? Die Auferstehung Jesu von den Toten. Vorher glaubten sie, was die Schriften voraussagten, glaubten, dass Jesus der Messias ist, waren von seinen Taten begeistert. Judas war auch da. Judas hat auch geglaubt. Aber jetzt wussten sie es, weil Jesus auferstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir nichts gehabt. Dann wäre alles umsonst gewesen. Wäre für heute noch für morgen. Keine Hoffnung und kein Heiligen Geist, die versprochene Kraft Gottes. Die Auferstehung bedeutet sichere Hoffnung und Gottes Kraft in uns zu haben. Erst seitdem sind wir tatsächlich Überwinder. Und trotzdem muss ich eine Frage angehen. Trotzdem gibt es viele kraftlose Christen, obwohl Jesus auferstanden ist. Oh, und seine Kraft den Heiligen Geist gegeben hat. Wieso? Nun, es gibt viele spezifische Gründe. Jeder wird es sein eigenes haben. Aber es gibt eins, das in allen Fällen zu meiden ist. Und das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Und schauen wir die nächste Folie. Und das ist in Matthäus 26, Vers 58. Ich habe das Gleiche aus zwei Übersetzungen. Petrus aber folgten ihm von ferne. Und Hoffnung für alle übersetzt es, im sicheren Abstand folgte ihm Jesus. Und das Wichtige hier ist, ja, Petrus war nicht nah an Jesus, von ferne und im sicheren Abstand. Wenn unser Glaube davon abhängt, dass wir ihm im eigenen Kraft treu sein sollen, dann läuft die Gefahr, dass wir Jesus vorsichtig von ferne folgen, in sicheren Abstand folgen. Das ist ein Problem. Wir haben keinen Mut, wir passen auf. Das heißt, wir sind immer auf uns selbst bedacht. Wir sehen nur unsere eigene Kraft bzw. unsere natürliche menschliche Furcht. Das soll nicht da sein. Und es wird so, wenn wir vorsichtig im Abstand ihm folgen. Wir sind noch schwache Menschen geblieben und wissen nicht, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass dadurch die Auferstehungskraft Gottes in uns haben. Und das war die große Fehler von Petrus, dieser Abstand, nicht zu nah dran. Heute sagt Jesus zu dir, ich war tot, aber ich lebe. Nun bekenne dein Versagen und folge mir nach. Aber nicht von ferne, nicht im sicheren Abstand, sondern immer nah dran bleiben. Er, der lebendige Auferstandene, sagt jetzt zu uns, und wir lesen das in Johannes 15, bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Diese Nähe, Folge Nähe zu Jesus ist wichtig. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt die Schlussfrage, wie folgst du Jesus? In sicherem Abstand, von Ferne oder suchst du ständig seine Nähe? Können wir das nächste Bild sehen, nächste Folie? Diese Folie, das ist ein Gemälde, das ich zu Hause habe. In meiner ersten Gemeinde in Weinheim, eine Frau, eine Künstlerin hat es gezeichnet. Der bin ich. So noch ihre Zeichnung. Weil sie sagt, ja, Hirte. Aber was mich fasziniert hier ist, da geht der Hirte immer voraus und die Schafe folgen. Sag mal, wo bist du? Wo bist du in deiner Nachfolge Jesus? Bist du ganz hier nah dran an ihm, immer auf ihm achten und hören und spüren? Oder bist du weit hier hinten irgendwo in Ferne, so in Schwierigkeiten, bist du sofort hinter den Bäumen? Wo bist du? Weil das ist die wichtige Frage. Egal in welche Situation oder Herausforderung oder Versuchung du kommst, deine Sicherheit ist, dass du ganz nah bei Jesus bist und dass du ihm sehr nah folgst und nicht, oh, oh, ich muss aufpassen, ich verstecke mich in der Ecke. Ja, ja, ich folge dir Jesus, aber nicht zu nah dran. Versteht ihr? Und so, Jesus ist der Auferstandene, er lebt, er lebt. Und wir können immer nah dran bei ihm sein. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier heute Morgen anwesend bist. Denn du bist der Auferstandene. Du lebst. Und du hast Petrus sehr geliebt und befreit. Und du weißt, wie wir auch als Gläubige manchmal versagen. Wir wollen es nicht, aber es kommt raus. Hilf uns, dann das zu bekennen. Und anschließend hilf uns, ganz nah bei dir immer sein. Ganz nah, sodass du uns führen und leiten kannst. Und so, dass wir auch, so wie der neue Petrus nach der Auferstehung, einfach dich nachfolgen können und vieles mit dir erleben können. Segne jede hier, besonders jemand, der in Schwierigkeiten ist, und segne auch die Gemeinde. Amen. Ja, wir freuen uns riesig, dass Jesus auferstanden ist und immer wo wir sind, da ist er lebendig und wir können immer ganz, ganz nah bei ihm sein. Wir wollen beten. Jesus, du bist Herr. Du bist der große, wunderbare Gott. Du sitzt zum Rechten Gottes, des Vaters. Du hast uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, der uns hilft, täglich richtig zu leben. Hilf uns, wenn wir versagen, das sofort zu bekennen. Hilf uns auch, immer ganz nah bei dir sein, in jeder Situation. In diesem Sinne, der Herr segne dich, behüte und bewahre dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Jeden Tag neu, in jeder Situation, Schwierigkeit, Versuchung neu. So segne dich, unser wunderbarer, auferstandener Herr Jesus Christus.